Sie klicken sich vom Sofa in Deutschland mitten rein in den bolivianischen Dschungel. In Jobpausen oder wenn sie nachts nicht schlafen können, bestimmen sie Jaguare, Ozelots und Capybaras auf Bildern vom anderen Ende der Welt. Sie betreiben Forschung als Ehrenamt und mit größter Leidenschaft, ganz ohne Biostudium oder eine Fachausbildung. Die Rede ist von BürgerwissenschaftlerInnen, die Senckenberg als wichtigen Pfeiler der Forschung hat. Auf eines dieser Citizen Science Projekte wollen wir heute genauer schauen, bei Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Wildlife heißt das Projekt und live wird in dem Fall mit V geschrieben, wie live auf Sendung sozusagen. Es ist sowas wie ein Star-Projekt in der Landschaft der Bürgerwissenschaftsformate. Von der Zeit über PM bis Al Jazeera haben schon eine Menge Medien darüber berichtet. Und bei mir ist der Vater des Ganzen der Mensch, der Wildlife 2020 ins Leben gerufen hat und für den die Citizen Scientists der beste Schwarm sind, der ihm passieren konnte. Martin Jansen, herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns sehr. Wildlife ist ein Projekt, was im Grunde, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, dazu dient, einen riesigen Berg an Bildern, die Kamerafallen aufgenommen haben, im bolivianischen Dschungel vor allem, zu analysieren und zu gucken, was da drauf ist.
Ganz genau.
Oder? Erzähl mal genau, was erwartet ihr da und warum machen ein Haufen Kamerafallen diese Bilder überhaupt?
Ja, das hätte ich jetzt nicht besser zusammenfassen können. Also es geht tatsächlich darum, dass wir sehr, sehr viele Bilder produzieren durch unsere Kamerafallen, die in verschiedenen Untersuchungsgebieten stehen. Und wir bekommen durch diese autonomen Geräte einfach unglaublich viele Daten, die wir alleine gar nicht handeln können, die wir nicht klassifizieren können. Und deswegen hilft uns in dem Fall eben der Schwarm von Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern.
Warum dann eigentlich das Ganze? Also warum habt ihr irgendwann diese Kamerafallen überhaupt aufgehängt? Was soll das?
Naja, wir wollen mit diesen Kamerafallen im Grunde die Biodiversität vor Ort dokumentieren und beobachten über eine lange Zeit. Und diese autonomen Geräte sind eben insofern sehr praktisch, als dass wir eben dann nicht ständig vor Ort sein müssen. Man installiert sie im Feld, sie bleiben dort und fangen dann eben das ein, was wir mit unseren Augen einfach auch nicht erfassen können oft.
Klingt jetzt alles noch sehr theoretisch, aber beim Durchklicken der Bilder, die man ja auf eurer Seite findet, also das sind so ein bisschen die Highlight-Bilder, da guckt ein Jaguar an, da gibt es Capybaras mit Jungtieren, also diese Star-Tiere aus dem Internet, ne, die alle so wahnsinnig süß finden. Die besten Bilder finden sie nicht irgendwo auf Instagram, sondern bei Martin Jansen. Es gibt so verrückte Sachen wie Baumstachler, große Ameisen, Bären und. Was sind denn deine Highlights?
Oh, das ist sehr schwer zu sagen. Also letzten Endes gucken wir uns die natürlich auch wenigstens mit halbem Auge auch an, also die Tiere zumindest. Es gibt so unglaublich viele verschiedene Dinge, die man da auch sehen kann. Meine Highlights sind wahrscheinlich Ameisenbären mit Jungtieren auf dem Rücken oder eben auch Jaguare, die besonders schön abgelichtet sind. Wir haben da ein Starbild. Das ist wirklich fast unmöglich, so ein Bild zu schießen mit einer Kamerafalle, die ja von der Qualität her auch keine sehr guten Aufnahmen macht. Aber in dem Fall war der Jaguar eben auf einer Lichtung und die Sonne strahlte da drauf und er blieb einfach stehen und reckt sich und macht das Maul auf. Das ist definitiv das absolute Highlight.
Ja. Und vor allen Dingen ist ja auch richtig so scharf abgebildet, ne? Also ja. Kamerafallen, wer das nicht kennt, kannst du das mal eben beschreiben, wie das aussieht?
Naja, das sind so kleine Kästchen, sage ich jetzt mal, mit einer Kamera drin, die dann eben durch eine Art Bewegungsmelder die Bilder auslöst. Man kann die auch programmieren, dass sie eben Videos machen. Das kommt dann irgendwie auch auf die Fragestellung drauf an. Es gibt natürlich verschiedene Qualitäten und je mehr Kamerafallen man einsetzt, desto mehr Abstriche muss man meistens aufgrund des Budgets machen mit der Qualität der Kamerafalle. Die meisten Kamerafallen, die wir einsetzen, sind dann nicht die allerbeste Qualität.
Was heißt denn Qualität? Also die Aufnahmequalität. Das heißt, die haben irgendwie einen eingeschränkten Radius an so Belichtungszeiten und Blenden oder so? Oder was ist Qualität?
Qualität wäre dann in dem Fall auch im Grunde die Bildschärfe, die Pixelgröße sozusagen. Mhm. Oder eben auch gerade, wenn wir über Videos reden, dann da eben gibt es massive Unterschiede aufgrund der Videoqualität. Es gibt da noch Unterschiede, ob diese Kameras einen Infrarotblitz haben oder einen Weißlichtblitz. Und Kamerafallen, die Infrarotblitze haben, da werden die Bilder dann natürlich in der Nacht schon teilweise recht verschwommen.
Auf die Nacht wollte ich gerade hinaus, weil die sollen natürlich sowohl tagsüber, du hast gerade gesagt, wenn die Sonne scheint auf so einer Lichtung oder so, ist echt viel Licht da, wie auch nachts ohne Licht, aber wo natürlich auch viel unterwegs ist im Dschungel, Aufnahmen machen, ne?
Genau.
Und auch Nachtbilder sieht man bei euch auf der Seite, wenn manchmal so die leuchtenden Augen von irgendwelchen Großkatzen oder so, das ist auch sehr beeindruckend. Und im Grunde sind es ja so Kästen, weiß ich nicht, 10 Zentimeter mal 8 oder so, meistens braun, ne, Hartplastik, und die werden um einen Baum geschnallt, oder? So kenne ich das.
Ganz genau. Also je nachdem, was man eben einfangen will, kann man die unterschiedlich einsetzen. Es gibt Kollegen, die die Kamerafallen auf Bäumen installieren. Man kann sie im Grunde auch vor Höhlen aufstellen. Das machen wir in Südafrika. Oder man kann sie besonders so ausrichten, dass sie nur auf dem Boden zeigen, um vielleicht irgendwelche Kriechtiere abzulichten. Wir suchen eben mittelgroße bis große Säugetiere. Und deswegen installieren wir sie meinetwegen so 40, 50 Zentimeter vom Boden entfernt an einen Baum oder an einen Strauch.
Was aber heißt, dass alles, was so klein auf dem Boden rumwuselt, eure Kamerafalle nicht auslöst und gar nicht auf dem Bild erscheint?
Genau.
Ja.
Und auch baumlebende Tiere zum Beispiel fangen wir eigentlich nur dann ein, wenn sie von den Bäumen runterkommen, was eben teilweise tatsächlich dann auch passiert. Wir haben Baumstachler, relativ, selten auf den Bildern.
Was ist ein Baumstachler?
Ein Baumstachler ist ein Nagetier, was aussieht wie ein Igel mit Greifschwanz, würde ich mal sagen.
Und eigentlich auf den Bäumen liegt. Und
eigentlich auf den Bäumen liegt, genau. Oder den Wickelbären hatten wir neulich auch das allererste Mal auf den Bildern. Den kannten wir aus dem Gebiet gar nicht, weil er eben, wir wissen nicht, ob er vorher schon vorgekommen ist. Wir haben ihn einfach das erste Mal dokumentiert.
Jetzt hast du gesagt, wir hatten zum ersten Mal einen Wickelbären. Wir ist in dem Fall ja nicht ein Mensch aus der Forschung, der da vorm Bildschirm sitzt und sagt, oh, das hatten wir noch nie, oder? Sondern es ist aufgefallen, weil Citizen Scientists, die bei euch ja die Fotos angucken, kommen wir gleich noch dazu, gesagt haben, hallo, hier ist was Besonderes.
Ja und nein. Also es gibt tatsächlich ein großes Team mittlerweile und natürlich auch ein Team vor Ort, was maßgeblich dazu beiträgt, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Es muss ja jemand die Kamerafallen aufhängen erstens, dann muss man die Kamerafallen regelmäßig kontrollieren, man muss die Daten auslesen, man muss schauen, ob die Batterien noch in Ordnung sind etc. Das ist ein Riesenaufwand. Wir haben mittlerweile in dem bolivianischen Untersuchungsgebiet über 50 Kamerafallen hängen. An bestimmt 30 verschiedenen Stationen. An einer Station hängen meistens 2 Kamerafallen. Kann ich später auch noch ein bisschen was zu sagen. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass dieser Wickelbär schon von den Kollegen auf den Bildern gesehen wurde. Die schauen sich die natürlich auch wenigstens stichprobenartig an. Das ist natürlich auch, wäre sonst der halbe Spaß, sozusagen die Bilder rauszulesen und uns einfach zu schicken. Und da sind wir schon drauf aufmerksam gemacht worden. Aber unsere Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler haben den da tatsächlich auch entdeckt, haben uns angeschrieben und gesagt, hier, das ist ein Tier, das kennen wir noch gar nicht, das ist gar nicht auf eurer Liste. Und einer hat sogar gesagt, hier, ihr habt da einen Wickelbären.
Das heißt, jetzt haben wir jetzt schon 2 Sachen dazu gehört, wie das Ganze läuft. Es gibt eine Liste, also so eine Art Katalog mit zu erwartenden Säugetieren im bolivianischen Dschungel, wo man nachgucken kann, wenn man sich nicht sicher ist, oder einfach nochmal nachgucken kann, was ihr beschrieben habt, und innerlich abhaken kann, ob das alles zutrifft. Ne? Weil nicht immer ist es so leicht, dass man sagen kann, das ist ein Capybara oder ein Jaguar, sondern es gibt auch unterschiedliche Großkatzen, die sich manchmal ein bisschen ähneln. Und das andere, was du gesagt hast, ist, dann haben die euch angeschrieben und gesagt, Achtung, Achtung, aber auch mit großer Expertise, weil sie den Wickelbären zum Beispiel zum Teil selbst erkennen. Was sind da für Leute unterwegs? Und vielleicht sagst du auch erstmal, wie viele das sind.
Ja, wie viele es sind, das variiert natürlich. Ich würde mal sagen, dass aktiv in der Regel so zwischen 200 bis 300 oder 400 sind. Insgesamt haben sich allerdings schon 1600 Leute für das Projekt registriert. Ne? Die bleiben natürlich nicht jahrelang bei uns. Ne? Das Projekt, das läuft ja, du hattest das ja erwähnt, seit 2020. Und das geht eigentlich durch die ganze Gesellschaft. Also
Jung und alt.
jung und alt, Familien sind auch dabei, die das dann eben mit den Kindern durchführen. Schüler und Schülerinnen, wir haben natürlich Arbeitstätige, sehr, sehr viele, aber auch viele Rentner. Und so zieht sich das also wirklich durch die Gesellschaft. Richtig viel wissen wir eigentlich nicht. Das Ganze ist ja noch recht anonymisiert. Manchmal machen wir Umfragen, um unsere Zielgruppe, unsere Community auch besser kennenzulernen. Und Einzelne kennen wir natürlich sehr, sehr gut. Also zum Beispiel durch den E-Mail-Verkehr. Denn man kann uns immer eine E-Mail schreiben. Bei dem geringsten Zweifel kriegen wir auch E-Mails und wir beantworten die auch vielleicht nicht ganz zeitnah. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, wir haben eigentlich bisher jede E-Mail beantwortet können. Also das funktioniert im Grunde so, dass jedes Bild bei uns 10-mal klassifiziert oder gelabelt wird
Also 10 verschiedene Leute.
Von unterschiedlichen Teilnehmenden werden da eben 10-mal wird jedes Bild angeschaut und klassifiziert und dann bilden wir einen Konsensus und nehmen das dann sozusagen für unsere Analysen. Also wenn jetzt,
Ich muss trotzdem noch mal kurz
ja.
nachfragen. Also was heißt gelabelt? Wie genau die gehen auf ihrem Laptop, iPad, whatever, die Fotos durch und dann machen sie was und was ist dann das Label? Also schreibt dann jemand nur in irgendeinen Metatext Jaguar oder was genau wird da reingeschrieben?
Also es funktioniert so, dass man sich bei uns anmeldet und dann wird man von uns auf eine Plattform, die Labelbox heißt, angemeldet und von dort und dann loggt man sich da ein und kriegt Bilder gezeigt und man kann dann auswählen, ob dieses Bild zum Beispiel leer ist oder ob es ein Tier zu sehen gibt. Und wenn ein Tier drauf ist, dann zieht man eine sogenannte Bounding Box um das Tier herum, also im Grunde ein Rechteck. Ja,
So ein
was
Rahmen,
man
wie
einen
man.
Rahmen um das Tier, nicht zu eng, nicht zu weit. Das ist für die KI, kann ich später auch ein bisschen was drüber erzählen. Und dann wird sozusagen noch bestimmt, welche Art in dieser Box denn überhaupt zu sehen ist. Und da gibt es natürlich eine Auswahlliste. Also man schreibt nichts rein, sondern man wählt dann in dem Fall den Tapir aus oder das Agouti.
Und wenn der Wickelbär auftaucht, der in der Auswahlliste noch nicht vorgegeben ist?
Den haben wir mittlerweile auf der Auswahlliste.
Wenn irgendwas auftaucht, was noch nicht in der Liste ist, dann mache ich was?
Da gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel, bin mir nicht sicher, könnte man da einkreuzen oder einfach nur Säugetier SP oder irgendwie. Also kennzeichnen, dass es da Unsicherheiten gibt.
Und arbeitet ihr dann mit den deutschen Namen? Also steht da Tapir, steht da Jaguar oder lateinische Artnamen? Also wie spezialisiert, frage ich mich
Ja.
gerade, ne, sind die Leute, die oft kein Biostudium haben, dann da trotzdem unterwegs in dem Projekt?
Ja, das ist eine Mischung. Also die großen Gruppen, die haben wir, glaube ich, mit lateinischen Namen versehen, aber die eigentlichen Namen sind Englisch tatsächlich. Aber zumindest vom Feedback her gab es da jetzt noch keine Beanstandungen. Also das sollte keine Hürde sein.
Jetzt hast du gesagt, 10 verschiedene Leute gucken da nacheinander drauf und ihr sammelt es. Kommt es denn vor, dass so Bewertungen völlig auseinandergehen? Also wahrscheinlich schreibt niemand beim Tapir ran, es ist ein Raubvogel oder sowas, ja.
Ja.
Aber also was, hast du ein Beispiel, was man leicht verwechseln kann und kannst mal sagen, wie so die Trefferquote von den
Ja,
Leuten ist?
das kann ich, ist schwierig zu generalisieren, weil es natürlich von Art zu Art total unterschiedlich ist. Es gibt ja Arten, die wirklich, also den beispielhaften Tapir zum Beispiel, den kann man ja relativ einfach erkennen. Auch den Jaguar noch recht einfach. Natürlich gibt es dann auch die Kleinkatze Ocelot, die dem Jaguar sehr ähnlich aus oder sehr ähnelt, aber eben wesentlich kleiner ist. Bei bestimmten Blickwinkeln ist das schwierig. Auch für absolute Anfänger ist das schwierig, die Größe wirklich einzuschätzen. Das kriegt man aber relativ rasch raus.
Und wie mache ich das dann? Also muss ich irgendwie die Umwelt angucken und sagen, da ist so ein Blatt von einem Baum, von dem ich einfach weiß, das ist ungefähr handgroß und damit, keine Ahnung, kann es nur ein Ocelot oder ein Jaguar sein? Oder wie mache ich das mit der Größe auf einem Foto, was ja irgendwie so ein begrenzter Ausschnitt ist? Ich stehe ja nicht vor dem Tier, ne?
Ja, ich könnte es dir jetzt gar nicht beschreiben. Man entwickelt einfach ein Gefühl dafür. Ne? Und natürlich benutzt man den Hintergrund als Maßstab. Ja? Man weiß natürlich nicht, wie dick der Baum ist, aber man hat natürlich schon irgendwo ein Gefühl, ist das jetzt ein Baum oder ist es ein Strauch? Und je größer oder kleiner das Tier davor ist, kann man das irgendwie auch intuitiv ableiten, würde ich sagen.
Also ich könnte jetzt Jaguar mit Ocelot verwechseln, wenn ich Anfängerin bin.
Ja.
Wenn ich ein bisschen fortgeschrittener bin, kann ich den Ocelot trotzdem wahrscheinlich noch mit anderen kleinen Katzen verwechseln,
genau,
oder?
Da gibt es den Magai und das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Da muss man dann ein bisschen aufs Fellmuster gehen, vor allen Dingen aber auch auf die Schwanzlänge. Der Magai hat einen wesentlich längeren Schwanz im Vergleich zum Ocelot. Das ist ein super Merkmal. Bisschen geht es auch über die Tag- und Nachtaktivität. Der Ocelot ist wesentlich tagaktiver. Also ein nächtlich aufgenommenes Bild ist wahrscheinlichere ein Magai. Da gibt es so eine Kombination. Wenn zum Beispiel der Schwanz nicht drauf ist, wird es schon sehr, sehr schwierig. Und solche Fotos, die schauen wir uns erstens natürlich selbst auch an. Gerade wenn wir dann die Magais oder die Ocelot studieren wollen, dann brauchen wir da wirklich eine ganz knallharte, gesicherte Datenlage. Und in Einzelfällen schicken wir die Fotos auch zu Kollegen, die sich wirklich so gut damit auskennen, weil sie eben tatsächlich schon an diesen Arten gearbeitet haben über Jahre.
Ich würde jetzt gern ein Part dazwischen schieben, so ein bisschen spielerisch. Wahrheit oder Mythos über Citizen Science in deinem konkreten Projekt? Erstmal sagst du dann immer, stimmt oder stimmt nicht. Und dann kannst du gerne noch ein oder zwei Sätze sagen, wieso, wenn das nicht offensichtlich ist. Nummer eins. Die schnellsten Citizen Scientists bei Wildlife sind Leute, die vorher seit mindestens 5 Jahren Pokémon Go spielen.
Oh, das kann gut sein.
Zwei. Citizen Scientists sind doch alle nachtaktiv.
Ja, nicht alle. Also jein wäre die korrekte Antwort. Aber tatsächlich messen wir können das ja alles minutiös messen, die Aktivität der Citizen Scientists, alles anonymisiert natürlich. Und da stellen wir natürlich schon einen extremen Peak gegen Abend fest. Also der fängt ungefähr um 18 Uhr an, also After Work. Das ist eine richtige After Work Party anscheinend. Um 18 Uhr geht in Bolivien die Sonne unter. Also ja, sie sind überwiegend nachtaktiv, unsere Citizen Scientists.
Zwischenfrage, gibt es Unterschiede zwischen Sommer und Winter? Also bei schlechtem Wetter sitzen die auch eher davor und sonst sind sie im Garten oder so?
So genau haben wir uns das nicht angeschaut. Wir stellen uns sehr häufig sehr, sehr viele Fragen und das wäre im Grunde ein wirklich eigener Forschungszweig. Wir sind in erster Linie Biodiversitätsforscher, aber da steckt noch ganz viel Forschungspotenzial drin und das wäre für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, noch viel mehr darüber zu wissen, unsere Citizen Scientists ticken, um das Projekt eventuell auch noch ein bisschen effektiver zu gestalten.
Ja, da schlummert auch noch Big Data, ich sehe es. Ja. 3. Bei manchen Kamerafallen tauchen mehr Selfies von Forschenden auf als Tierbilder.
Ja, also angenommen, die Kollegen hängen die Kamerafalle auf und werden dann natürlich beim Aufhängen schon abgebildet und danach gibt die Kamera den Geist auf. Ganz häufiger Fall, dann haben wir in dem Fall tatsächlich mehr Selfies als irgendwelche anderen.
Nächste Wahrheit- oder Mythos-Frage. Citizen Science macht süchtig.
Ja, also das ist auch tatsächlich eine Rückmeldung, die wir schon öfter bekommen haben. Und ich kann das selbst nachvollziehen. Ich habe ja selbst auch schon viele Kamerafallen im Feld kontrolliert und man geht dahin und weiß nicht, was drin ist. Und das Transportieren wir in dem Projekt, glaube ich, eben auch. Wir haben ja auch teilweise leere Fotos da drin. Und man weiß im Grunde nicht, was man als nächstes Bild bekommt. Und das ist immer so ein Überraschungsprojekt oder Überraschungsmoment.
Ah, okay.
Und von daher ist da Suchtpotenzial da.
Also wenn Sie den Kitzel des Überraschungseffektes suchen, dann ist das auch durchaus ein Argument, da mitzumachen. Letzte Frage. KI ist eh dreimal besser beim Auswerten dieser Fotos aus dem Dschungel als der Mensch?
Nein. Definitiv nicht, also mehr als 100% schafft die KI natürlich auch nicht als Trefferquote. Aber wir arbeiten natürlich daran, dass die KI erstmal schon jetzt an unsere Quote, an die menschliche Quote rankommt. Das ist tatsächlich so. Aber sie wird niemals besser werden. Sie wird aber definitiv viel schneller werden.
Mhm.
Also da hilft auch nicht dreimal, sondern das wird sicherlich 10 oder was weiß ich, ein Vielfaches schneller werden. Wir wollen ja dahin, dass die KI unsere Big Data wirklich sozusagen in Realtime klassifiziert.
Seit wann arbeitet ihr mit KI? Also jetzt ist es in aller Munde. 2020 habt ihr angefangen mit dem Projekt. Hat es dann direkt auch angefangen, dass ihr über künstliche Intelligenz als Unterstützung nachgedacht habt oder angefangen habt, eine anzulernen? Oder seit wann läuft das?
Ja, also wir haben das schon von Anfang an sozusagen im Projekt mitgedacht, diese Plattform Labelbox. Das ist auch eine Plattform speziell für die Entwicklung von sogenannten Trainingsdatensätzen. Also eine KI, die muss ja irgendwie erstmal angelernt werden und dafür brauchen wir Trainingsdatensätze. Und das ist im Grunde heute auch das Nadelöhr. Wir brauchen also große Trainingsdatensätze und wenn wir jetzt von solchen Wildkamera-Fotos reden, dann ist da die große Kunst, dass die Tiere, die verschiedenen Arten, alle möglichst häufig und im Idealfall vielleicht, naja, gleich verteilt, jedenfalls sehr häufig dort abgebildet sein sollten und vor allen Dingen auch vor unterschiedlichen Hintergründen. Also im Idealfall würde jede Art vor jeder Kamerafalle, die einen anderen Hintergrund hat, ganz häufig vorkommen. Ist natürlich nicht der Fall, deswegen, lassen wir das Projekt auch aus diesen Gründen noch so lange laufen, beziehungsweise deswegen dauert es auch so lange, eben wirklich sehr, sehr gute Trainingsdatensätze zu bekommen.
Das heißt, eigentlich ist es so, dass die Citizen Scientists nicht nur aus eurem Big Data Smart Data machen, sondern sie lernen die KI an, seit Jahren.
Richtig, das ist der absolut gewollte Nebeneffekt, eben auch durch diese Bounding-Boxen, damit die KI dann auch weiß, wo sie suchen muss oder was genau, wo ist eigentlich hier die Art. Das ist eine sehr große Komponente.
Ihr habt ein großes Drittmittelprojekt jetzt eingeworben, was auch nicht nur bei Senckenberg stattfindet, sondern ein Konsortiumprojekt ist, das heißt AI for Wildlife. Wo es genau darum geht, das noch viel besser weiterzuentwickeln. Wer ist mit dabei und was genau ist euer Projektziel?
Also es ist ein Konsortium aus den Partnern Hochschule Darmstadt. Dort wird maßgeblich eben die KI entwickelt oder die Algorithmen. Dann sind wir natürlich am Start, Senckenberg, mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Hier wird zum Beispiel das Portal, was wir bauen wollen, programmiert. Hier laufen die Biodiversitätsanalysen. Dann haben wir ein Start-up an Bord, GeoEngine aus Marburg und jetzt neuerdings eben auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die uns eben da auch mit zum Beispiel neuen Untersuchungsgebieten mit unterstützt. Also wir werden mittelfristig neben Bolivien und Südafrika, was auch von uns kommt, eben auch noch Untersuchungsgebieten anbieten, wie etwa die Ukraine, Polen oder vielleicht noch hier etwas Lokales. Das ist aber auch noch nicht ganz spruchreif.
Mhm. Und da geht es dann natürlich nicht um Tiere wie den Jaguar oder so, aber ist kleinster gemeinsamer Nenner immer Kamerafallen, Biodiversität tracken sozusagen über die Zeit? Oder wie denkt ihr dieses Projekt sozusagen in der Ausweitung größer?
Ja, also der kleinste gemeinsame Nenner ist Biodiversitätsmonitoring, so als Überbegriff, also die Beobachtung von Biodiversität mit autonomen Geräten.
Mhm.
Das sind zum Beispiel Kamerafallen. Das können aber auch akustische Rekorder sein, die im Feld installiert werden und dann eben nach einem bestimmten Programm akustische Aufnahmen machen. Viele Tiere sind ja lautgebend, angefangen von vielleicht den Insekten, also den Heuschrecken bis hin über die Frösche, aber eben auch Vögel, Säugetiere, zum Beispiel Fledermäuse und so weiter. Also man kann mit diesen Geräten auch sehr, sehr viel abgreifen. Und wenn man jetzt diese beiden Geräte im Feld kombiniert, dann greift man ein riesiges Spektrum schon ab. Und das ist sozusagen der Überbegriff Biodiversitätsmonitoring. Jetzt habe ich Audio und visuelle Daten erwähnt. Natürlich ist da auch sowas wie eDNA denkbar, dass eben auch noch die DNA in der Umwelt, zum Beispiel aus Wasserproben, dass die da auch noch irgendwie integriert werden. Also im Grunde, um das Projektziel zusammenzufassen, wir wollen Prozesse in diesen Biodiversitätsmonitoring-Programmen beschleunigen, mithilfe der KI, aber eben auch mit Bürgerwissenschaft.
Was andersrum bedeutet, die Frage, die dann oft aufploppt, machen die Citizen Scientists sich auf Sicht überflüssig? Ne? Also kann die KI dann irgendwann einfach alles gut genug? Und wir brauchen die Menschen nicht mehr, beantwortest du mit einem eindeutigen Nein, oder?
Ja, also nein.
Ja, es ist ein Nein.
Ja, es ist ein Nein. Erstmal ist es noch ein sehr langer Weg dahin, dass die KI jetzt wirklich die Aufgaben übernehmen kann, die jetzt die Citizen Scientists machen. Das wäre ja in dem Fall, alle Arten zu erkennen, die bei uns in allen Untersuchungsgebieten vorkommen. Ja. Ich muss ja eigentlich für jedes Untersuchungsgebiet eine andere KI benutzen. Und gerade für die südamerikanische Fauna ist das eben noch nicht vorhanden. Und deswegen ist es da so wichtig, so einen großen Trainingsdatensatz zu haben. Angenommen, wir kommen da recht schnell dahin, dass die Arten klassifiziert werden. Also der Weg dorthin geht nur mit Bürgerwissenschaften, um das ganz deutlich zu sagen, wegen diesen Trainingsdatensätzen, die eben auch massiv groß sein müssen. Angenommen, diese Aufgabe ist gelöst, haben wir schon die nächste Aufgabe. Wir wollen natürlich die Jaguare dann eben auch individualisieren und die Ocelots und die Margeis, also die gefleckten Katzen, die möchten wir gerne, die Populationsgrößen möchten wir gerne abschätzen. Wir möchten die einzelnen Individuen tracken sozusagen. Das geht über das Fellmuster, was ja individuell ist, wie der Fingerabdruck.
Also jeder Jaguar, jeder Ocelot, jeder Magai hat ein individuelles Fellmuster, was nur dieses eine Individuum hat. Du hast schon gesagt, die Seiten sind unterschiedlich. Das heißt, beim Foto ist es echt, kannst du nicht sicher sein, nicht sofort, es sei denn, du hast sozusagen verbundene Datensätze wahrscheinlich. Von links oder von rechts, ist es ein und dasselbe Tier oder sind es zwei andere? Also irgendwann weiß man es dann wahrscheinlich. Und ihr wollt sagen, wie viele sind denn insgesamt in diesem Gebiet unterwegs, das hochrechnen können. Und dafür muss man natürlich sagen können, wie viele Einzeltiere latschen an unserer Kamera vorbei, oder? So ganz, genau. Ganz mal flapsig gesagt. Ja. Ich sage jetzt einmal, wie dein voller Funktionsname hier bei Senckenberg ist. Martin Janssen leitet den Bereich audiovisuelle Biodiversitätsforschung. Da ist jetzt beides schon drin, ne? Töne und Bilder visuell. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, als es um die Töne ging, Frösche zum Beispiel machen Geräusche. Und ich musste so lachen, weil ich natürlich weiß, dass du aus dem Bereich Frosch, also dass du eigentlich Froschexperte bist. So. Und erst Schritt für Schritt dahin kamst, wo du jetzt bist und eigentlich natürlich auch noch viel mehr machst als nur dieses Citizen Science Projekt Wildlife. Aber wie kam das, dass du vom Frosch auf den Jaguar gekommen bist?
Das war eigentlich ein großer Zufall. Ich habe damals, das müsste 2017 gewesen sein, einen Kurs geplant mit bolivianischen Studenten. Und wir sind da hingefahren, gemeinsam übrigens mit dem Arne Schulze, schöne Grüße an dieser Stelle, war eine gute Zeit und wir hatten Kamerafallen im Gepäck von einer Kollegin hier am Institut. glaube, 15 Kamerafallen, die wir einfach so spielerisch einsetzen wollten im Rahmen dieses Kurses, wohlgemerkt ein Froschkurs.
Ich wollte gerade sagen, es ging eigentlich um Frösche.
Ja, es ging eigentlich um Frösche, um Bioakustik, wie macht man Aufnahmen im Feld und so weiter. Und
kann man die Arten am Quaken unterscheiden und sowas?
Ja, das kann man natürlich. Ja.
Okay.
Das wäre ein einzelner Podcast wahrscheinlich.
Machen wir irgendwann mal.
Ja, wir hatten diese Kamerafallen im Gepäck und im Rahmen dieses Kurses haben wir die dann eben auch installiert an einem Nachmittag, die ersten 2, 3 Kameras. Das hatte ich damals mit 2 Studenten aus diesem Kurs gemacht, also an einem Nachmittag wohlgemerkt. Abends wollten wir dann auf Froschexkursion gehen und der eine Student, der hat mich wirklich gedrängt, genötigt, diese Kamerafalle dann schon am Abend zu kontrollieren. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das lohnt sich gar nicht, wir haben die gerade aufgehängt. Also ja, aber gut, dann gehen wir halt da vorbei. Und dann kontrollieren wir also gemeinsam diese Kamerafalle. Ich nehme da diese SD-Karte raus aus der Kamerafalle, stecke die in meine Kamera, meine Digitalkamera und wir gehen gemeinsam diese Fotos durch. Ne? Da war dann am Anfang, waren wir zu sehen, wir die Kamerafalle aufhängen und dann auf einmal war da ein Schwarz-Weiß-Bild von einer Jaguarin mit Jungtier. Also das hat mich einfach komplett von den Socken, im wahrsten Sinne von den Socken, gehauen. Also ich bin, glaube ich, in die Luft gesprungen, habe geschrien. Das war wirklich so was wie ein positiver Schock. Und ich, irgendwie war mir da ganz viel klar in dem Augenblick. Also auch, dass da mein Leben, also mein Forscherleben mindestens, sich von einer Sekunde auf die andere Sekunde geändert hat.
Warum genau? Also du kanntest dieses Gebiet sehr gut. Du warst ja schon viele Jahre unterwegs, hast auf der Suche nach Fröschen und so jeden Stein umgedreht. War es so, dass du nicht dachtest, dass da Jaguare überhaupt wären? Oder
ja,
warum hat es dich umgehauen?
Es war ganz seltsam. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, das war zu erwarten, aber ich habe es einfach nicht erwartet. Also ich habe da zu dem Zeitpunkt schon 10 Jahre in nur diesem oder maßgeblich diesem Gebiet gearbeitet und kannte das gefühlt wie meine Westentasche. Und natürlich haben wir Spuren von Jaguaren vorher gesehen und ich habe auch reflektierende Augen nachts beim Fröschesuchen gesehen, war mir nie sicher, oh, war das jetzt ein Jaguar oder war es ein Ozelot?
Ja. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich dann, oder?
Ja, das, ja, man sollte das schon, man sollte es immer zu zweit machen, so eine Nachtexkursion. Ja, jedenfalls war mir schon klar, ich bin in einem Gebiet mit Jaguaren und auch Pumas gibt es da ja auch, aber ich hatte halt noch nie einen wirklich wahrhaftig gesehen, also sicher gesehen, nicht mit anderen Worten zum Beispiel am Tag. Und von daher dachte ich irgendwie, das sei ein Phantom.
Und dann natürlich gleich ein weibliches Tier mit Jungtier, das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen auf der Torte oder so wünscht man sich total und das war euer allererstes Bild.
Das allererste Bild und also das allererste Bild überhaupt von einem Tier in diesem Gebiet und eben das erste Jaguarbild und es war auch lange Zeit noch das Beste, weil diese Jaguarin eben auch stehen geblieben ist. Und bei Nachtfotos, ich hatte es vorhin, glaube ich, angesprochen, ist das schon häufig so, dass die dann verwischt einfach nur durchs Bild latschen. Aber sie blieb eben stehen und das Jungtier eben auch. Also es ist einfach fantastisch, es ist schon sehr unwahrscheinlich. Und das ganze Tier ist eben ein magisches Tier und deswegen hat es alles so dazu gehört. Also wie gesagt, ich laufe da 10 Jahre rum und habe es einfach, ja, wer weiß, wie oft die oder andere Jaguare mich beobachtet haben. Das geht einem natürlich dann auch durch den Kopf.
Ja. Und jetzt sind wir natürlich hier knietief in den Naturwissenschaften und jemand sagt, das ist ein magisches Tier. Das musst du erklären. Was ist magisch am Jaguar?
Naja, der hat einfach eine unglaubliche Ausstrahlung und ist gerade, weil er auch ja einfach nicht so oft gesehen wird, ich meine, der Tiger ist ja auch zum Beispiel, wenn wir einen Tiger nehmen, der ist auf jeder Kelloggs-Packung drauf. Der Jaguar nicht, der ist einfach schon innerhalb der Katzen einfach so die besonderste Katze, würde ich sagen. Heimlich und gleichzeitig sehr, sehr kräftig. Er hat ja das kräftigste Gebiss innerhalb der Raubkatzen. Also von dem geht einfach unglaublich viel, ja, ich würde sagen, Magie aus. Also ich habe eine Zeit lang gesagt, ich bin jaguarisiert worden. Ja, weil das einfach komplett, ja, faszinierend ist.
Also nicht nur dieser eine Citizen Scientist, der dich angemeldet hat, ist verliebt in den Jaguar, sondern du bist auch schockverliebt seit vielen Jahren.
Ja, richtig.
Und jetzt hat es ja durchaus auch noch eine Bewandtnis. Ihr guckt, wie gesagt, alle Säuger an, die da vorbeilaufen und abgebildet werden, aber der Jaguar ist eine Schlüsselart, die ihr besonders im Blick habt. Warum?
Ja, das hat eigentlich viele Gründe, also Schlüsselart, im Englischen sagt man da Keystone Species, also man stelle sich so einen gemauerten Steintorbogen vor und ganz oben ist der Schlüsselstein. Und wenn man den wegnimmt, dann fällt eben dieser gemauerte Torbogen in sich zusammen. Der Jaguar, der hat eine sehr, sehr wichtige Funktion im Ökosystem. Er frisst, wie gesagt, eben alles bis zur Schildkröte, die knackt er mit dem Gebiss durch. Er frisst opportunistisch, also das, was er am einfachsten bekommt. Und wenn es jetzt eine Tierart gibt, die sich besonders ja, stark ausgebreitet hat, dann bringt er das dadurch auch wieder ins Gleichgewicht. Oder auch kranke Tiere werden dadurch entnommen. Und deswegen ist er zum einen sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich vom Naturschutz her eine Flaggschiffart, weil er eben so charismatisch ist. Er ist eine sogenannte Umbrella Species, ne, eine Regenschirmart, würde vielleicht der deutsche Begriff sein, gibt es vielleicht noch einen besseren.
Was heißt
Aber
das?
es zeigt, dass wenn man den Jaguar schützt, schützt man automatisch sehr viele andere Tiere, weil er eben so ein großes Areal braucht. Ne? Wenn ich mich auf den Jaguar fokussiere im Naturschutz und ein großes Gebiet deshalb unter Schutz stelle, dann ja, tue ich automatisch ganz vielen anderen Tieren und Pflanzen auch eben was Gutes.
Und wenn man es andersrum formulieren würde, würde der Jaguar wahrscheinlich auch anzeigen, wenn es ihm schlecht geht, wenn die Population schrumpft oder so, geht es höchstwahrscheinlich vielen anderen schlecht und dem Ökosystem.
Ja, das ist richtig. Das wäre sozusagen durch Jagd oder vielleicht durch eine Krankheit, ist mir jetzt nicht bekannt, aber natürlich wird er auch gejagt, der Jaguar. Wobei ich das nicht als die Nummer eins der Bedrohung sehen würde, sondern tatsächlich die Lebensraumzerstörung, die da gerade massiv wirklich voranschreitet und die automatisch natürlich nicht nur den Jaguar, sondern alle Beteiligten betrifft.
Und sieht man das dann auch, also so eine Art Anzeigerart am Jaguar? Also wenn ihr in den Kamerafallen sehen würdet, müssen wir jetzt gleich mal drüber reden, ob das so ist. Weiß ich nicht. Jahrelang ist da jeden dritten Tag ein Jaguar vorbeigelaufen und plötzlich nur noch jede dritte Woche oder so. Dann kann man ja wahrscheinlich denken, möglicherweise haben die andere Wege, bla bla bla, kann immer noch mit allem Möglichen zusammenhängen. Aber vielleicht ist auch diese Population total gestört, geschrumpft, abgewandert oder so. Seht ihr, könnt ihr sowas jetzt in Bezug auf den Jaguar aus den Daten ablesen über die Zeit?
Ja, definitiv. Also da wird eben auch besonders wichtig, dass wir die individualisieren, dass wir sozusagen bessere Aussagen über die Populationsgröße machen können. Und da sehen wir natürlich massive Auswirkungen auf die Jaguare, aber eben nicht nur. Wir sehen das aber auch schon auf den Satellitenbildern natürlich, ne? Also das Gebiet verändert sich einfach rasant und massiv. Die benachbarten Gebiete genauso. Wenn man da rauszoomt und sich das ganze bolivianische Tiefland anschaut, dann ja, braucht man keinen Wissenschaftler zu sein oder da braucht man keine Zahlen, um das nachzuweisen. Das ist wirklich massiv. Also einfach mal auf Google Maps eine Zeitreise machen, dann wird das ganz offensichtlich.
Gibt es da irgendeinen Ort, wenn du jetzt empfiehlst, auf Google Maps zu gucken, auf den ich sozusagen in den Fokus nehmen sollte, um das zu sehen über die Zeit? Also welches Gebiet genau,
Das sieht
über
sich hier.
welches Gebiet sprechen wir?
Ja, ich rede jetzt hier über die sogenannte Chiquitania oder Chiquitano-Region. Die ist ja östlich von Santa Cruz bis zur brasilianischen Grenze, so ganz grob. Ne? Da kann man dann, da wo das brasilianische Schild anfängt, also da wo es bewaldet ist, sagen wir mal so auf vielleicht halber Strecke von Santa Cruz zur brasilianischen Grenze, da müsste das ungefähr anfangen. Da kann man mal reinzoomen und sich das Gräuel anschauen, wenn man will.
Du bist jetzt noch sehr zurückhaltend, also benennen wir es doch mal richtig, als du noch vor 20 Jahren da warst und dann irgendwie vor 15 Jahren da warst oder so. Viele dieser Dschungelgebiete gibt es nicht mehr.
Ja.
Die sind abgeholzt, da ist jetzt was? Viehweiden.
Viehweide, Soja wird angebaut, ne?
Das heißt, da gibt es natürlich auch kein Jaguar mehr, keine Tapire mehr, oder? Oder latschen die noch quer
Die,
und sind lost?
ja, also natürlich gibt es die noch, gerade die Jaguare, deswegen ist das mit der Zeigerart, das ist schwierig, denn der Jaguar, der kann sich wahrscheinlich noch relativ lange halten, dadurch, dass er eben alles frisst. Er ist eben kein Spezialist des Trockenwaldes zum Beispiel. Die sind komplett gleich weg. Die haben nur eine Chance im Trockenwald. Ne?
Wer wäre das?
Naja, es gibt sicherlich auch Froscharten zum
Ja.
Beispiel. Wir haben ja auch schon einen Oriobates chiquitanus
Das ist irre.
beschrieben aus dem Trockenwald. Ne? Der braucht den. Nur als Beispiel, der Jaguar, der frisst ja zum Beispiel auch Rinder und deswegen kommt es auch immer wieder zu Konflikten mit den Viehzüchtern.
In dem konkreten Gebiet, wo ihr angefangen habt zu arbeiten und die Kamerafallen hingen, habt ihr diese Abholzung ja sehr drastisch am eigenen Leib erlebt und auch als ziemliche Überraschung, oder? Erzähl mal, wie das lief.
Ja. Also das hat uns schon eigentlich absolut unvorbereitet getroffen. Wir haben ja da angefangen und damals hat das ganze Gebiet, also wir haben erst auf einer Rinderfarm angefangen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 15 oder 17 Rinderfarmen, die wir abdecken. Und auf dieser einen Rinderfarm San Sebastian, da gab es früher eben ein privates Naturschutzgebiet. Und da war eben, ja, unberührter Chiquitano-Trockenwald, ungefähr 1500 Hektar. Und ja, da haben wir sozusagen angefangen und da hingen auch die ersten Kamerafallen. Und dann gab es aber leider einen Wechsel des Grundbesitzers und der neue Grundbesitzer, der ja, ist, hat das alles ganz anders, ist da ganz anders herangegangen, wollte eine ja, wirtschaftlich nachhaltige, wie er das genannt hat, Viehwirtschaft aufziehen und hat tatsächlich das private Naturschutzgebiet, also unser ureigenes Untersuchungsgebiet, ja, platt gemacht. Also,
Ursprünglich war das für euch sowas wie die Insel der Glückseligen, ne? Ihr dachtet, in
ja.
Naturschutzgebiete kommt man kaum rein, Anträge noch und nöcher und das ist jetzt so ein privates Naturschutzgebiet. Der Jackpot, wir dürfen da forschen, der
Ganz
hat uns
genau.
das einfach zack entschieden zugesagt, so. Und dann gab es den Besitzerwechsel
Ja.
und der hat das plötzlich alles ganz anders gesehen. Und zwar relativ drastisch, auch sehr spontan und ohne Absprache, angefangen abzuholzen, oder?
Ja, muss man sagen, also das ging dann so weit, dass unsere Kollegen angesprochen wurden, sie sollen doch mal bitte die Kamerafallen von den Bäumen nehmen, denn ja, sie würden da jetzt abholzen.
Die Bäume müssen weg.
Richtig.
Als du angefangen hast, hast du also gedacht, du bist ein Chronist der Biodiversität. Und vom Chronisten der Biodiversität bist du im Grunde zum Chronisten des, ja, was, Niedergangs
Ja,
geworden.
des Biodiversitätsverlustes, ne? Also wir
Ja.
haben es vorher, haben wir sie dokumentiert und jetzt beobachten wir, und das ist im Grunde auch unsere hauptwissenschaftliche Fragestellungen. Wir beobachten die Auswirkungen der Eingriffe der Menschen dann vor Ort.
Was zum Teil den abstrusen Effekt hatte, weil die Bestimmung der Arten auf den Bildern ja eine Zeit dauert, ne? Dass
Ja.
Citizen Scientists Tiere auf Bildern gelabelt haben, von denen sie wussten, die gibt es da nicht mehr.
Ja,
Oder? Also so ein
oder dass
bisschen in
sich
der Zeit.
zumindest der Ort oder die Kamerafallenstation, den Blick der einzelnen Kamerafalle, den gibt es teilweise tatsächlich nicht mehr. Mittlerweile sind die Bilder übrigens sehr aktuell, die wir im Projekt haben, aber es gab tatsächlich eine große Zeitspanne von so einer, ja, wie so einer Zeitreise eben auch für die Bürgerwissenschaftler. Ne?
Also der Jaguar in diesem Wald.
Ja.
Vielleicht im besten Fall gibt es diesen Jaguar noch, aber diesen
Ja.
Wald gibt es garantiert nicht
Genau.
mehr. Der ist weg. Wie geht es dir denn damit, da jetzt hinzugucken und zu sehen, was da los ist?
Ja, das ist brutal, kann man nicht anders sagen. Also, wir haben das ja direkt im Untersuchungsgebiet erlebt. Also, wir haben, du hast gesagt, ja, ich arbeite da schon Über 20 Jahre, da habe ich dort angefangen, in ein und demselben Gebiet. Dann haben wir ja auch da eine Forschungsstation initiiert und haben dort wirklich intakten Trockenwald vor der Nase gehabt. Haben das ja aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, viele ökologische Studien gemacht und so weiter. Und das ist jetzt zu großen Teilen einfach zerstört. Und das tat unglaublich weh. Also ich habe damals wirklich, man spricht ja von Biodiversitätsverlust und den zweiten Teil, diesen Verlust, den habe ich wirklich gespürt. Ich habe, ich muss sagen, wirklich Monate gebraucht und bin vielleicht jetzt immer noch nicht so wirklich in der Lage, da wieder hinzufahren, weil ich mir das im Grunde nicht gerne antun werde, ne? Also dieses Gebiet, was man so als kleines Paradies kennengelernt hat, in einem komplett anderen Zustand zu sehen, das ist eine schwierige Sache.
Du müsstest aber bald mal wieder hin, oder?
Definitiv, ja. Und würde ja auch ja, sehr viele andere gute Sachen mit sich bringen. Ja, ich muss auf jeden Fall mich da mal wieder blicken lassen.
Aber noch schiebst du es vor dir her, weil es so, also du, weil es so schwierig zu verkraften
Ja,
ist.
also es geht mir einfach nahe.
Ja.
Ne?
Ja. Als Rausschmeißerfrage, genau, wenn wir Wünsch dir was machen würden, und wirklich ganz frei und offen, also kannst du dir was wünschen für deine konkrete Forschung, für das Projekt oder so oder für die ganze Welt.
Ja.
Was sagt Martin Janssen bei Wünsch dir was?
Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass die Eintracht Champions League gewinnt, aber das meintest du
Ich
wahrscheinlich.
glaube, das werden wir auch rausschneiden müssen, weil wir noch nicht genau wissen, wann wir das schneiden.
Das ist
Aber
ja
vielleicht, das kann man sich ja
allgemeingültig.
jedes Jahr wieder
Nein,
wünschen, stimmt schon.
klar, es geht ja im Grunde um die großen Probleme, Biodiversitätsverlust, Klimawandel, das wollen wir im Grunde alle irgendwie lösen. Ja, ich würde wahrscheinlich versuchen, irgendein Team zusammenzustellen mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen, Wirtschaftswissenschaftlern, Philosophen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, Psychologen. Auch indigenes Wissen muss auch irgendwie rein, natürlich auch Naturwissenschaften und so weiter. Und dann würde ich wahrscheinlich, weil wir die Lösung ja noch nicht haben, also wir reden ja alle darüber. Und irgendwie geht es ja auch darum, dass das Verhältnis Mensch-Natur ja in irgendeiner Art gestört ist. Also das müssten wir in Einklang bringen. Also großes Thema Nachhaltigkeit natürlich und so weiter. Aber wir brauchen ja einen Konsens. Also wir müssen ja alle mitnehmen. Also irgendwie brauchen wir noch die Lösung. Wir würden dann wahrscheinlich in eine Zeitkapsel steigen.
Du und die Taskforce.
Ja. Und dann erstmal in die Zukunft, weil wir haben die Lösung ja nicht. Wir finden sie ja hoffentlich in der Zukunft. Und dann, ja, würden wir wieder zurückfliegen, so ein paar Jahrzehnte.
Also nicht ins Hier und Jetzt, sondern nach, weiß ich nicht, 1980 oder
Genau.
so. Und dann ordentlich in der Zeit rumpfuschen.
Genau, das, was man nicht tun sollte. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Ja, es läuft uns einfach die Zeit weg und ich wüsste jetzt keine andere Möglichkeit.
Uns läuft die Zeit weg, du
Ja.
würdest sie mit einer tatkräftigen Taskforce, genau,
Genau.
zurückdrehen im Grunde und ein bisschen früher anfangen, umzusteuern. Es gibt ja immer so Menschen aus der Wissenschaft, auch hier bei Senckenberg, die dann hier sitzen und sagen, wir machen unsere Wissenschaft.
Ja.
Immer mehr erlebe ich das auch im Podcast, dass Leute kommen und sagen, das reicht nicht mehr aus, wir müssen irgendwie das, was wir erforschen, unsere Ergebnisse mit viel mehr Nachdruck auch rausbringen in die Welt. Ne? Immer nur zu sagen, hier sind die Ergebnisse und damit muss die Gesellschaft, muss die Politik, müssen alle anderen dann irgendwie arbeiten, reicht vielen nicht mehr.
Ja.
Aber es wird natürlich trotzdem gesagt, Wissenschaft ist was anderes als Aktivismus so. Wo würdest du dich da verorten? Also ich spüre jetzt einfach
Ja,
gerade
ja.
auch mit diesem Ansatz, ey, lass uns doch ein bisschen irgendwie Tempo machen, uns läuft die Zeit davon und so. Ich will diese Taskforce mit der Zeitreise am besten, wenn ich es mir wünschen könnte.
Ja.
Wo verortest du dich auf diesem Spektrum zwischen reine Wissenschaft, die nur macht, was sie tut und sich aus allem anderen raushält, und dem anderen Ende der Fahnenstange, was irgendwie ist, reiner Aktivismus oder so?
Ja, naja, da absolut in der Mitte, denn wir haben ja schon in diesem AI for Wildlife im Grunde integriert und mitgedacht, dass wir diese Erkenntnisse, die wir zum Beispiel in unsere Langzeitfallstudien, ne, Bolivien, Südafrika, Europa sammeln, dass wir dieses Wissen auch wieder zurückspulen in die Gesellschaft. Also das bringt ja nichts, wenn wir hier in unserem Elfenbeinturm weiter forschen, selbst das Publizieren in Fachjournalen erreicht jetzt weder die Gesellschaft noch die Entscheidungsträger. Und eigentlich müssen wir direkt dort bei den Entscheidungsträgern irgendwie landen. Jetzt Bolivien habe ich angesprochen, da müssten wir im Grunde an die Landbesitzer rankommen. Und das ist bei uns im Grunde schon mitgedacht. Und wir wollen eben dieses ganze Projekt immer mehr ausweiten, dass wir immer stärker wieder oder nicht wieder, sondern endlich dort vor Ort irgendetwas bewegen.
Also im Grunde die Daten, die ihr habt, den Leuten vor die Nase legen, die entscheiden können, was mache ich auf meinem Land? Ne? Holze ich das ab? Lasse ich so ein privates Naturschutzgebiet stehen? Wie treffe ich persönlich eine Entscheidung und was für Auswirkungen hat die?
Genau, wobei ich eben schon auch zweifeln würde daran, ob es reicht, die Daten einfach den Entscheidungsträgern vor die Nase zu legen, sondern da muss man eben irgendwo Ansätze erarbeiten, auch mit NGOs vor Ort und mit sozioökologischen Ansätzen und so weiter, um ganz einfach vor Ort da Prozesse anzustoßen.
Weil es eben auch einfach um wirtschaftliche Interessen, ums Überleben, um Geld verdienen geht.
Ganz genau. Ja. Um die Frage dann irgendwie so zu beantworten, dass sich eben dahingegen auch meine Wissenschaft einfach geändert hat. Also wir haben ja angefangen als Biodiversitätsforscher, aber sind eigentlich jetzt eher Chronisten der Zerstörung oder des Biodiversitätsverlustes. Und daraus heraus eben auch eine positive Energie zu entwickeln und da irgendwie versuchen, das zu verändern oder das aufzuhalten oder sagen wir mal zu entschleunigen.
Dafür drücken wir die Daumen. Alles Gute. Vielen Dank, dass Dankeschön. Du da warst, Martin Jansen.
Danke.
Für alle, die jetzt noch mehr wollen vom bolivianischen Dschungel und den tollen Tieren, sei auf die Infos zu dieser Folge verwiesen. Dort verlinken wir natürlich das Wildlife-Projekt und die Seiten, auf denen Sie sich nicht nur durch eine Menge Bilder beeindruckender Tiere klicken können, sondern natürlich finden Sie dort auch den Anmeldelink zum Mitmachen, falls Sie Teil des Wildlife-Schwarms werden wollen. Mein Name ist Susanne Schädlich. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Interesse heute und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, lassen Sie gern einen Like da oder auch ein Abo. Dann bekommen Sie nämlich automatisch immer die nächste Folge. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Tschüss und machen Sie es gut.